Antritt-Hörerinnen und Hörer wissen es, Fahrrädern, die geht es manchmal so wie Menschen, die müssen ab und zu zum Check-up in die Arztpraxis. Das passiert in diesem Podcast in Mein Fahrrad ist krank mit Christiane Lang. Doch auch die Fahrradbranche selbst muss ab und zu zur Bestandsaufnahme. Diese führen wir seit einiger Zeit bevorzugt mit Dirk Zedler durch und wollen das auch in diesem Jahr wieder tun.
Ja, so eine Art TÜV für die Branche. Und Dirk, der ist Gründer und Vorsitzender der Zedler-Gruppe. Der leitet das Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Fahrradsachverständigen und auch noch stellvertretender Vorsitzender beim Verband Zukunft Fahrrad. Man kann es kaum glauben. Und man ahnt es aber auch, Dirk ist ziemlich gut in der Fahrradbranche vernetzt. Von ihm wollen wir wissen, wie es der Branche in dieser Saison so geht und was wir für die kommende Zeit zu erwarten haben. Und sagen deswegen hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Hallo Dirk.
Ja, hallo miteinander.
Wir haben ja mit dir in den letzten Jahren über Lockdowns, Lieferketten, Energiepreise und noch so viel mehr auch schon gesprochen. Was ist denn für dich so das Schlagwort der Saison 2023?
Ja, das Schlagwort ist das, Rabatt ist vielleicht das Schlagwort, das wir drüber schreiben können. Und die Fahrradbranche ist bei allem, was du jetzt kurz zusammengefasst hast, in eine echt schwierige Situation geraten. Diese teils, muss man ehrlich sagen, selbst verursacht hat, teils aber eben durch Kriege, durch eben Corona-Folgen und so weiter verursacht wurden. Und das ist das, was im Moment ja ein bisschen dominiert, wenn man Fahrrad ins Internet eingibt. Da kommen derzeit ja nicht so die positiven, sage ich mal, Headlines, da kommen ja mehr die Rabattschlacht, die man gerade erlebt. Und das ist so ein bisschen das Thema, was uns gerade alle betrübt, weil es dem Fahrrad eigentlich nicht gut tut.
Du hast es schon relativ deutlich gesagt, das betrübt dich, weil es dem Fahrrad nicht gut tut, aber Rabattschlacht ist schlecht.
Naja, es ist so, dass das Fahrrad ja in einer wilden Phase ist, der Entwicklung. Wir haben ja vor, sagen wir mal, gut 10 Jahren den Elektrorausch ist über das mechanische Fahrrad hinweggefegt, durch das große Player wie Panasonic, Bosch, Brose, Yamaha, also Automotive oder sonstig alliierte große Firmen in unsere zarte Fahrradbranche eingedrungen sind, hat sich die ja massiv verändert. Und die Entwicklung der vergangenen Jahre war einfach so, dass das der Antrieb der Dominator war. Also die Leute gehen ja jetzt irgendwie nicht mehr in den Radladen und fragen nach einem Aluschräubchen von Flaschenhalter, sondern die Masse der Leute geht ja wirklich rein und man möchte Wattstunden und Drehmomente und eben schnelle Elektrofahrräder haben. Und das hat die Branche stark verändert. Und jetzt ist gerade so ein bisschen eigentlich begonnen, so wieder eine kleine Gegenbewegung. Das heißt, man besinnt sich zurück zu dem leichteren Fahrrad, zu dem fahrradähnlicheren Fahrradfahren. Also es ist gerade so ein bisschen eine Entwicklung irgendwie zustande, dass man sagt, naja gut, dieser Gigantismus ist nicht so toll und das Elektrorad diversifiziert sich im Moment sehr schön. Es gibt einfach andere Motorenhersteller aus den genannten, was weiß ich, Fazua, TQ und Maxon und solche Firmen, die genau diese Nische für sich entdeckt haben und jetzt mit sehr leichten Konzepten kommen. Auch die Firma Mahle hat ein sehr schönes Konzept am Start, auch übrigens ein Automotive-Zulieferer, aber ein sehr schönes Konzept, denn jetzt werden die Elektroräder wieder fahrradähnlicher. Naja, und jetzt, wenn eben diese Situation ist, wie es ist, sind jetzt einfach Neuentwicklungen, neue Produkte werden gerade einfach aktuell ein bisschen zurückgestellt. Und die Hersteller müssen jetzt einfach schauen, mit ihren Händlern zusammen den wahren Bestand ans Volk zu bringen. Und das ist im Moment gerade das Bemühen. Und das ist einfach die Schwierigkeit, dass auch viele Händler einfach relativ volle Lager haben und auch relativ leere Kassen haben, was dazu führt, dass eben Neuanschaffungen, neue Dinge im Laden zu präsentieren, einfach deutlich schwieriger ist, wie wenn wir diese üblichen Zyklen hatten wie früher. Ja, früher war eben vor der Eurobike und nach der Eurobike und es war dann relativ einfach. Und das ist im Moment jetzt völlig aufgelöst, ist einfach die Lieferung der Waren, die 22 bestellt wurden und die 23 bestellt wurden, das kam halt teilweise zeitgleich an in Massen und keiner, oder also wurde relativ weniger verkauft seit spätestens August vergangenen Jahres. Und deshalb hemmt es einfach das schicke Fahrrad. Ja, das ist einfach die Entwicklung im Elektrobereich, die Entwicklung insgesamt ist dadurch ein bisschen gebremst.
Ja, da ergeben sich jetzt gleich mehrere Fragen. Als erstes fällt mir auf, wir fragen dich nach Fahrrad, du antwortest mit Motorherstellern. Ist es so, dass du sagen würdest aus deiner Position, dass das motorisierte Fahrrad innerhalb der Fahrradbranche eigentlich gerade oder inzwischen das Tonangebende ist? Ist es soweit?
Ja, bedauerlicherweise ja. Also ich bin ja ein sehr großer Freund des echten Fahrrades. Also ich finde, das ist einfach so eine tolle Leichtbaukonstruktion. Und da gibt es ja so viele schöne Sprüche auch von Adam Opel und Einstein und wie sie alle hießen, die sich zum Fahrrad sinnvoll geäußert haben. Das trifft ja heute alles noch zu. Aber der Dominator und der Markt ist einfach ein elektrischer Markt. Also wenn man die Zahlen anschaut, die Statistiken sagen, so wird dieses Jahr mehr als die Hälfte der Räder in Deutschland elektrifiziert sein, die den Laden verlassen haben. Die Entwicklungen, die wir hier intern erleben, sind natürlich elektrische Entwicklungen. Wir haben im Prüflabor, ich kann es prozentual nicht sagen, vielleicht noch 20% nicht elektrische Fahrräder und 80% sind elektrisch, die wir prüfen. Also ist schon ganz klar, der Schwerpunkt der Fahrradbranche ist elektrisch. Und wenn man auf die Straßen geht, ist es einfach so. Das praktisch die ganzen Entwicklungen, die Industrie drückt ja auch mit Masse rein. Man sieht es ja an Sportveranstaltungen, dass das ja auch dass da auch versucht wird, die elektrisch zu gestalten, die World Enduro Serie und ähnliche Dinge. Und eigentlich diese Global Player, diese richtig großen Firmen natürlich auch mit entsprechendem Sponsorenengagement reingehen und sich die praktisch dann da die Athleten kaufen, dass die dann mit diesen Fahrern fahren. Also wir werden schon in die elektrische Richtung gehen, mehr und mehr. Das sage ich mal, das mechanische Fahrrad wird mittelfristig nur noch ein Schattendasein fristen. Oder halt dann im Sportbereich das Rennrad und schön auch das Gravelbike, das ja einen extremen Gegenpol bietet, zwar von den Verkaufszahlen natürlich noch überschaubar ist im Vergleich zu dem Elektroradmarkt, aber doch schön kommt. Das ist dann so die Gegenbewegung wieder. Also das ist sehr vielfältig und vielschichtig. Und wenn man es jetzt mal positiv formulieren wollte, genau, du hast gesagt, das ist irgendwie, ich frage nach Fahrrad und ich antworte mit Elektro. Ist es so, man könnte jetzt, wenn man das positiv sagt, für einen relativ negativen Einstieg, ist es so, sind jetzt sehr gute Zeiten für mechanischen Fahrradkauf, weil die mechanischen Fahrräder deutlich größere Überbestände sind in der Fahrradbranche als jetzt von den elektrischen Fahrrädern. Also diese modernen SUVs, also diese Breitreifen, oft vollgefederten Pedelecs, nicht fürs Gelände, sondern so für den urbanen oder auch für den Feldweggebrauch, an die Anlehnung an die SUVs der Autobranche, so SUV, also die sind quasi ausverkauft. Da kriegt man fast keine. Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein leichtes Mountainbike-Hardtail haben, da gibt es eine riesige Auswahl. Also die mechanischen Räder sind auch die jetzt dieses Jahr mit die Verlierer waren, dieser Kaufzurückhaltung, dieses Umschichtens in der Fahrradbranche. Vollgefederte Mountainbikes gibt es ja ohnehin fast bei keinem Hersteller mehr, also ohne Motor. Also da tut sich sehr viel und deshalb ist es sehr positiv. Also für jemanden, der Fahrrad kaufen möchte, im Moment ist eine ganz tolle Zeit, Fahrrad zu kaufen. Wenn man Elektrofahrrad kaufen will, dann ist das schon deutlich verlesen, die ganze Sache im Handel.
Ist das, was du beschreibst, diese gute Zeit quasi für Freunde des mechanischen Fahrrads, also das ohne Antriebsmotor. Ist das so ein letztes Aufbäumen? Also heißt das, okay, irgendwann fadet das so aus, da wird es das dann auch nicht mehr geben? Ich würde vermuten, das wäre für einige unserer Hörerinnen und Hörer und eventuell auch für manche hier im Studio gar nicht so eine schöne Nachricht. Oder kann man schon sagen, es wird diese Art des Fahrrads natürlich auch bestehen bleiben, in diesem vielleicht sportlichen Bereich zum Beispiel, Gravelbike, Rennrad und so?
Also ich denke und vor allen Dingen hoffe ich, dass es stehen bleibt. Ich habe vorher gesagt, es ist so eine tolle Fahrmaschine. Es ist das Effizienteste, was man mit dem Körper tun kann, ist ein mechanisches Fahrradfahren. Und deshalb, und die ganzen Entwicklungen, die wir hatten, dieser ganze Leichtbau, diese ganze extreme, auch positive Geschichte, dass ein 8-Kilo-Fahrrad einen 80- oder 90-Kilo-Fahrer tragen kann, das ist eine tolle Errungenschaft. Und das haben wir irgendwie so ein bisschen verloren in den vergangenen 5 oder 8 Jahren. Und deshalb hoffe ich, es bleibt. Und ich denke schon, es wird auch bleiben, weil es einfach zu schön ist und zu angenehm ist. Aber es wird mit Sicherheit zunehmend im sportlichen Bereich sich abhalten, weil auch, was auch dieses Jahr überhaupt nicht sich verkauft hat, waren günstige Fahrräder, also die ganzen günstigen Sachen, wobei Corona war ja das Erste, was mit ausverkauft war, waren die ganzen günstigen Fahrräder. Und dann sind ja Händler oder Handelsketten wie Decathlon und so haben ihre großen Umsätze gemacht, weil die so günstige Fahrräder für den Markt bereitgestellt haben. Diese Sache, die ja bei Corona ganz hip war, die gibt es ja jetzt in dem nicht mehr so stark. Das heißt, diese günstigen Fahrräder sind sehr, sehr schwer verkäuflich, nur mit extremen Nachlässen. Aber dieser Sportbereich, der wird hoffentlich dann schon bleiben. Also es dünnt deutlich aus. Wir sind in Deutschland vielleicht einem Spezialmarkt, weil wir eine sehr reiche, sage ich mal, Gesellschaft sind. In Großbritannien, wo wir auch Kunden haben, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist der Elektromarkt noch verhältnismäßig klein, also anteilsmäßig nicht bei 50 und mehr Prozent wie bei uns, da ist noch kleiner. Aber die Tendenzen sind ja auch in Holland so und in der Schweiz so und in den ganzen Ländern, die ein bisschen wohlhabender sind, dass die Elektrifizierung großen Teil hat und zunehmen wird und der Sportbereich halt dann einfach ein Nischendasein haben wird irgendwann.
Stichwort Nische, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, Nischen zu vergleichen, aber könnte man vielleicht sagen, dass so Gravel und Rennrad dann sowas sein könnte wie jetzt im Musikbereich beispielsweise Vinyl, was ja auch wächst, aber eben in einem kleinen, nischigen Bereich?
Naja, also das müssen wir mal anders betrachten. Also das Mountainbike ist ja auf einen extrem geringen Prozentsatz zurückgegangen. Mountainbike war immer ein relativ großes Volumen am Markt. Und es gab ja Zeiten, wo der Mountainbike-Boom war, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da wurden ja Millionen Mountainbikes verkauft. Das war ja Mode. Dagegen ist ja das, was gerade mit Pedelec passiert, ein schwacher Abklatsch davon. Das war ja mal wirklich hip. Ja, das war mal richtig, 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 richtig Mode. Da wurde viel verkauft. Und jetzt ist das so, dass das Mountainbike beim relativ geringen Prozentsatz angekommen ist. Und die Leute, und die auch vor allen Dingen Jugendliche, wir haben ja auch eine Studentenstadt hier in Ludwigsburg mit verschiedenen Hochschulen. Und das Gravelbike ist ja ganz groß. Und wir haben ja früher am gesamten Markt etwa 1% oder knapp unter 1% Rennrad gehabt, zusammen mit dem Cyclocross-Fahrrad. Das gab es ja auch schon jahrelang. Und jetzt mit dem Gravelbike gehen die Anteile deutlich hoch. Wir sind jetzt bei, je nachdem, welcher Umfrage man glaubt, aber bei ungefähr 5% Marktanteil vom Gravelbike und Rennrad, also eine Wahnsinnssteigerung des gebogenen Lenkers am Fahrrad. Also das substituiert ein wenig diese Freiheit oder das, was man damals mit Mountainbike verbunden hat. Mit Mountainbike in den Anfang der 90er hat man ein Fahrzeug verbunden, wo man eben alles damit machen kann, mit relativ einfacher Technik. Damals haben die ganzen Mountainbikes auch keine Federgabel gehabt und dann fuhr man halt einfach überall spazieren. Und das wird jetzt durchs Gravelbike substituiert und die Verkaufszahlen sind jetzt schon relevant. Also das ist jetzt nicht so, das Rennrad-Gravelbike ist aus der Nische etwas herausgetreten, mehr in die Mitte rein. Das Mountainbike geht komplett in die Nische rein und ist jetzt schon deutlich hinter Rennrad und Gravel im Verkauf.
Du hast zu Beginn dieses Gesprächs gesagt, das Schlagwort des Jahres sind Rabatte. Wir haben ja auch von vollen Lagern gelesen, gesenkten Preisen sowieso und auch Stellenabbau. Was hat es miteinander zu tun? Über Rabatte könnte ich mich als Fahrradkunde ja eigentlich erstmal freuen.
Ja, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht die Branche kaputt machen. Man hört jetzt schon von wirklich vielen Händlern, die am Existenzminimum sind. Und wenn man halt nur im Internet kauft und dann beim Händler ums Eck irgendwie mal die Reparatur machen lässt, dann ist das oft zum Scheitern verurteilt, weil die Händler nicht die Kapazitäten haben. Und wir haben halt leider eine Kultur in der Fahrradbranche, dass die Mechanikerstunde, die Werkstattstunde typischerweise zu günstig angeboten wird und die Händler haben versucht, über den Ersatzteilverkauf entsprechend dann den wieder in die Gewinnzone zu steuern. Und es hat zu einer etwas nach unten gerichteten Spirale geführt, dass halt relativ viele Fachkräfte fehlen, obwohl das Fahrrad ja so faszinierend ist und viele Jugendliche sich begeistern. In Anbetracht der, sag ich mal, Aussichten des Gehaltes quasi ist dann doch mancher nicht mehr so interessiert dran. Das heißt, wir haben ja schon einen unglaublichen Fachkräftemangel, gegen den die Verbände ja alle stark was tun. Man redet ja von über 10.000 Fachkräften, die in den Werkstätten fehlen. Und wenn man jetzt halt dem Handel vor Ort, dem Radhändler ums Eck, keine Umsätze mehr in der Kasse praktisch beschert, weil man irgendwo im Internet das Fahrrad für 300 Euro billiger gesehen hat, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es leider zu einem groß angelegten Sterben von Händlern und Reparaturbetrieben kommt. Und dann haben wir der Branche insgesamt geschadet, weil dann habe ich halt für viele Leute keine Infrastruktur mehr, damit sie Fahrrad fahren können. Weil die Pedelecs als solches, die brauchen schon immer wieder mal ein Service-Update in der Software und ähnliche Sachen. Und da sind wir gerade echt in einer schwierigen Situation. Deshalb, man denkt jetzt auf den ersten Augenblick, wie schön, ich kann jetzt endlich billige Fahrräder irgendwo kaufen. Aber ich denke, man muss schon auch sehr vorsichtig sein und vielleicht ein bisschen sich auch überlegen, muss ich meinen Händler ums Eck jetzt in dieser Situation erpressen und aus ihm das Letzte rausholen mit dem Handy in der Hand, um zu zeigen, wo es in Hamburg das Rad billiger gibt, wenn ich gerade irgendwo dass ich ums Eck im Dorf stehe, das muss man sich wohl überlegen. Also ich kann nur abraten, das zu tun, weil sonst wird es zu Schwierigkeiten führen, in die Branche noch schlechter von Infrastruktur dasteht, wie wir es uns alle wünschen oder nicht wünschen, also wie wir es uns kaum vorstellen können.
Jetzt bin ich ja hier so ein bisschen der für die manchmal gewagten Vergleiche zuständige Typ in diesem Podcast. Ist es vielleicht so, dass es beispielsweise der Buch- und Literaturbranche viel besser gelungen ist, so eine Art ja, Kultur des ich kaufe noch vor Ort, ich gehe noch zur Fachhändlerin oder zum Fachhändler, als beispielsweise der Fahrradbranche gelungen ist? Weil da ist es ja so, das sind ja vielleicht sogar die einzigen, die es hingekriegt haben, dass die Leute wirklich bewusst noch dahin gehen und eben nicht beim großen Internethandel bestellen.
Ja, ich denke, die Händler müssen jetzt in den schwierigen Zeiten eigentlich noch mehr Gas geben. Das Wohlfühlen im Laden, das der freundliche Empfang, die ganze Servicegeschichte, die muss einfach, denke ich mal, optimiert werden. Ich finde es auch schön, dass es noch Buchläden gibt, wo man reingehen kann. Mein Fahrrad kann man jetzt nicht direkt damit vergleichen. Wir haben natürlich noch diese handwerkliche Komponente, die ja beispielsweise im Buch- oder im Musikalienhandel ja jetzt nicht so groß gefragt ist. Also ich denke, die haben das schon viel gut hingekriegt und ich hoffe, dass die Fahrradbranche es schafft. In Rennfahrerkreisen heißt es ja allgemein, wenn man Rennen gewinnen will, muss man immer dann angreifen, wenn es bereits weh tut, weil dann tut es ja allen weh. Und in der Position ist jetzt, glaube ich, die Fahrradbranche, dass sie spätestens jetzt einfach gucken muss, dass sie sich mehr den Kunden ins Zentrum setzt und da eben dann vor Ort entsprechend dann eben den Kunden reinholt wieder und bei sich behält, damit er eben nicht nur bei den aus dem Boden sprießenden Versendern alles eben sich kauft. Also da kann die Branche sicher von anderen Branchen durchaus was lernen und ich hoffe wirklich und ich drücke die Daumen, dass es ganz vielen Händlern gelingt, sich da zu berappeln und das eben nach vorne zu bringen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und das Erlebnis beim Händler zu sein.
Ja, aber du hast auch angesprochen, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, russischer Angriffskrieg und so. Ich glaube, das spürt gerade jedes Wirtschaftsunternehmen, was da passiert ist in den letzten Jahren. Da gibt es eine Inflation, wir haben auch die Überproduktion. Also es ist schon auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Kann man das überhaupt, gibt es da ja Hoffnung?
Natürlich, klar, wir haben ja mal einen riesen Gegenpol, Pol. Und das ist das ganze Leasing-Thema. Also die Front der Leasinggegner bröckelt ja, sprich es waren ja allen voran auch die Gewerkschaften und viele Behörden und so weiter, die das Leasing von Fahrrädern noch blockiert haben. Also Leasing, diese Gehaltsumwandlung praktisch in Fahrrad, so mal flapsig gesagt, ist ja die Chance und auch der Träger des aktuellen Fahrrades. Also es werden wirklich relevante Mengen an Fahrrädern geleast, was ja eigentlich zum Wohle vom Arbeitnehmer ist. Und nachdem ja jetzt selbst die IG Metall, was ja dann auch wirklich ein echter Hardcore-Gegner war, langsam aufweicht und Firmen wie Volkswagen und Bosch und wie sie alle heißen, inzwischen auch ihre Mitarbeitenden Fahrrad leasen können, das bringt das Fahrrad schon wieder im Gegenzug nach vorn. Also das ist die Hoffnung und das ist eben auch die gute Sache, die wir haben, dass man das am besten ja beim Händler vor Ort macht. Also ein Fahrrad leasen und online kaufen, das halte ich für eine echt gewagte These, weil dann hat man gar keine Reparaturchance, wenn mal wirklich was schief geht. Und dieses Leasing bringt uns schon nach vorn, weil das ist ja dann auch ein bisschen losgelöst von Kaufen im klassischen Sinn, weil ich ja dann nicht das Geld direkt auf einmal zum Händler tragen muss, sondern ich lease ein Fahrrad über 3 Jahre. Der Arbeitgeber ist ja da im Vertrag mit drin und dann habe ich dann hinterher die Chance, nach 3 Jahren mir zu überlegen, löse ich das Ding für eben 18% ab, was ja dann echt kein Geld mehr ist, oder gebe ich es einfach zurück. Und das ist schon eine Wahnsinnschance und das wird auch zugenommen. Es gibt ja inzwischen viele, viele Leasinganbieter und ich glaube auch kaum mehr einen Händler, der das nicht macht. Und deshalb, das soll sich jeder, der sich für ein Fahrrad interessiert, überlegen, ob er nicht damals seinen Arbeitgeber anspricht, ob der das in macht für ihn. Weil da ist die Versteuerung ist ja ganz gering. Das hat ja, haben ja dementsprechend die Verbände und auch die großen Akteure der Leasingbranche ja durchgesetzt, dass die Versteuerung ja genauso wie beim Dienstwagen ist und dass wir mit dem Elektroauto ja gleichgesetzt sind. Das Fahrrad war ja immer hinten dran. Ja, da gab es ja die 1%-Regel der Versteuerung. Da gab es 0,5 und 0,25%. Sie will jetzt nicht in die Leasingwissenschaft einsteigen, aber das Fahrradleasing ist inzwischen echt eine günstige Sache. und für jeden Arbeitnehmer einfach auch eine richtig prima Angelegenheit. Und dann kann man die eine oder andere Anschaffung auch in Zeiten, wo die Energie immer noch auf hoch ist, also hochpreisig ist, dann auch einsteigen. Und wenn man mit dem Blick auf den aktuellen Benzin- oder Dieselpreis geht, dann kann ich sagen, fahrt mehr Fahrrad, dann müsst ihr das Zeug nicht kaufen. Und das, was ihr gespart habt, in ein gescheites geleastes Fahrrad und fahrt zum Arbeitsplatz, dann ist allen geholfen.
Ja, und wenn wir der Werbung glauben können, was wir ja grundsätzlich machen, ja, freuen sich sogar inzwischen schon Bundesliga-Profis über Leasing-Fahrräder. Wir haben jetzt aber also über Leasing gesprochen, dass das gut funktioniert. Wir haben deine Sorgen, die Fahrradhändler betreffend, deutlich rausgehört. Fachkräftemangel hast du erwähnt. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die Fahrradhersteller selber. Die letzte Meldung zu Fahrradherstellern, an die ich mich erinnern kann, hatte damit zu tun, dass da ein, ja, einer der ersten E-Bike-Hersteller relevant Beschäftigte entlässt. Wie groß, wie tief und wie trüb ist der Blues bei den Herstellern?
Ja, das hat sich leider einfach global, gab es halt einen wahnsinnigen Rausch bei Corona und dann wurde einfach global zu viel bestellt. Und dieses zu viel Bestellen ist ja dann mit diesen ganzen Lieferkettensituationen, mit dem Container-Wahnsinn, mit den Transportschwierigkeiten zusammenkommen. Und jetzt ist einfach so, ich habe ja schon gesagt, der Lockdown wurde ja abgeschafft. Also China hat zum Beispiel gesagt, es gibt kein Corona mehr vergangenes Jahr. Und dann haben die Asiaten wirklich sehr fleißig alles nachproduziert, was irgendwie geordert wurde. Also alles wohlgemerkt. Und dieses alles ist dann losgeschickt worden und dann haben die ersten Händler nichts mehr angenommen und jetzt nehmen die Importeure nehmen nichts mehr an. Und es ist leider Tatsache, dass bei manchen Radkategorien, also muss ich schon ein bisschen differenziert betrachten, ich habe es ja schon angedeutet, wirklich der Stau bis nach Asien zurückgeht, dass dort auch relevante Mengen von Fahrrädern auf dem Markt stehen und die Experten rechnen mit einer echten Marktberuhigung nicht vor Ende 24 oder vielleicht sogar erst 25. Also es ist wirklich noch eine schwierige Situation. Davon sind Hersteller betroffen. Also es ist wirklich so, dass die großen Hersteller teils in Schwierigkeiten sind. Es sind kleine Hersteller als Folge in Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeit ist wirklich relativ groß. Weil ja auch, wie gesagt, das ist schon mal eine Sache, dass das Innovationen auch im Lastenradbereich und so weiter kaum einen Zugang mehr im Markt finden, weil wenn niemand mehr etwas ankauft, um es zu verkaufen, dann werden auch neue Produkte kommen dann nicht in den Markt. Also das Ganze ist wirklich verflixt und zugenäht, könnte man schon fast sagen. Ist wirklich so, dass es im Moment, wir können nur hoffen, dass das einfach Leute jetzt Fahrräder kaufen oder Fahrräder leasen, dass sich der Markt beruhigt und dann kommen die Hersteller auch wieder anders. Wir haben ja schon auch die ersten Insolvenzen von Herstellern, muss man ganz klar sehen. Es gibt Firmenübernahmen, wo Hersteller einfach in unter ein anderes Dach schlüpfen, weil sie in Schwierigkeiten sind. Und es geht also bis nach Asien. Also selbst asiatische Fahrradhersteller, die ja für viele Marken dann wiederum produzieren, sind natürlich auch in Schwierigkeiten und haben als Folge dessen, dass jetzt niemand mehr was abnimmt, natürlich auch Schwierigkeiten. Die müssen eigentlich jetzt auch gucken, was mache ich mit meinen Beschäftigten, was mache ich mit den eingekauften Komponenten. Also es ist wirklich eine verzwickte Situation. Wie gesagt, das ist ja nicht nur Deutschland betroffen, das ist ja eine globale Geschichte. Und da hoffen wir halt, dass es jetzt irgendwie halt sich der Knoten allmählich löst.
Wenn man auch da ein bisschen mal den Blick weitet, dann hört man aus anderen Wirtschaftszweigen immer, dass, ich sag mal, Premium oder Luxus gut gehen. Ist es denn so, dass solche Marken und Hersteller immer noch ganz gut durch die Krise kommen oder trifft es wirklich gerade alle auf breiter Front?
Es trifft eigentlich alle auf breiter Front, weil ich habe ja schon gesagt, die manche Fahrradsegmente, die SUVs, wie man sie im modernen Deutsch nennt, also Crossover oder wie auch immer, diese teuren Mountainbikes, die gehen dann schon, aber Hersteller sind ja typischerweise Vollsortimenter. Und auch, sag ich mal, die Vollsortimenter hochwertigen Hersteller, gibt es ja ein paar am Markt, die eben sich durch hochpreisig schon auch definieren, die stecken auch in Schwierigkeiten. Also es ist eine generelle Sache. Und wie gesagt, diese super High-End-Marken, die haben dann auch wieder in Folge Schwierigkeiten, wenn natürlich alles für wir haben ja Rabatt als unser Stichwort heute, wenn alles rabattiert im Handel steht, dann kann oder auch Hersteller rabattiert an den Handel verkaufen wollen, dann tut es ihnen ja auch ein Premium, ein hochpreisiger Hersteller schwer, da was in den Markt zu kriegen. Es sei denn, wie gesagt, manche Händler, die ihre Nische bedienen, die vielleicht auch klein und flexibel sind und die einfach nur Premium-Produkte machen, bei denen läuft's teilweise sogar relativ gut. Aber sobald jemand in der Breite aufgestellt und alle Produkte hat und alles hat, dann sind die Schwierigkeiten schon da. Wenn da gewisse Segmente einfach stocken, dann fangen die Schwierigkeiten an. Und das haben wir halt einfach, ja.
Jetzt haben wir viel über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen und so und noch relativ wenig über, ich sag mal, technische oder innovative neue Ideen. Gibt's denn da irgendwie was, was jetzt kommt und wo die Fahrradbranche sich vielleicht auch diese Krise ja anziehen sollte und überlegen sollte, da könnten wir vielleicht in Zukunft was draus machen?
Ja, ich habe schon erwähnt, dass das es praktisch ja in allen Richtungen natürlich schöne Entwicklungen gibt, ja, dass dieser Gigantismus des Elektrorades zurückgedrängt wird und minimalistische Lösungen, die in gewissen Anwendungsfällen einen Support bieten, kommen ja immer mehr. Das ist definitiv so, dass eigentlich kein Hersteller dran vorbeikommt, dass wir sogenannte Light, also leichte Antriebe haben mit geringen Akkus und so weiter. Das kommt dann schon alles und wir haben einfach im Lastenradbereich eine schöne Entwicklung. Also wir müssen ja positiv sehen. Das Fahrrad kann ja Teil der Lösung vieler unserer Themen sein, ja, Stau und was wir alles so haben, Parkplatznot und Lärm und alles. Da kann das Fahrrad viel helfen und das Lastenrad kann da auch einen sehr großen Anteil dran tragen. Und das ist ja wirklich eine erfreuliche Entwicklung, wie man Gravel schon gesagt, dass Gravel sehr stark kommt. Und genauso kommt ja auch das Lastenrad sehr stark. Das sind ja unglaubliche Zuwächse im Lastenradverkauf. Und es wäre gut, wenn die ganzen Händler sich einfach in dem Thema auch praktisch sich installieren würden oder wenn es mehr Spezialisten zum Thema Lastenrad gibt, weil das kommt sehr stark, das wächst sehr stark und da gibt es ganz tolle Entwicklungen. Also die Zeiten, wo es nur einfach ein Long John, ein Bäckerfahrrad gab, die sind einfach vorbei. Es gibt eine irre Auswahl an Konzepten. Und also, wenn man da sich dafür interessiert, da kann man sich tagelang damit beschäftigen und Probe fahren. Ist wirklich toll, was da passiert. Und das andere, was auch toll ist und passiert, ist jetzt mal was Positives bei diesem Elektrorad, das wir gerade, Elektrorad verkauft, den wir haben. Der Anhänger kommt ja auch. Also, es gibt ja auch Kinderanhänger schon lange. Ich bin, wo meine Kinder klein waren, auch mit dem Anhänger gefahren, mit dem Fahrrad. Und da war ich aber ein absoluter Exot. Und des vergangenen Jahres und die vergangenen Jahre durch den Elektromotor ist der Anhänger auch attraktiv. Und der Anhänger ist eigentlich eine tolle Sache. Da kann ich entweder Kinder transportieren oder viele Leute fahren ihren Hund damit in die Natur und gehen dann spazieren. Oder man kann auch einfach einkaufen gehen mit dem Anhänger. Also das sind ja auch total positive Tendenzen. Und jeder Händler und auch jeder Radfahrer tut gut daran, sich über die Erweiterungsmöglichkeiten der Fahrräder Gedanken zu machen. Weil dann ist eine Kiste Bier oder mal ein großer Wochenendeinkauf einfach kein Ding mehr. Weil wenn ich nur zwei Packtaschen am Fahrrad habe, dann ist der Einkauf eigentlich relativ schnell, sage ich mal, limitiert. Wenn ich ein Lastenrad oder ein Anhänger habe, dann kann ich alles kaufen, was ich mit einem PKW auch kaufen kann und auch transportieren. Das sind also super schöne Entwicklungen. Das heißt, da muss ich sagen, macht ja auch der Motor absolut Sinn. Also ein Lastenrad ohne Motor kann ich mir zumindest mal hier im Süden überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Wir haben in Ludwigsburg mehrere Straßen innerhalb, die 15 und mehr Prozent haben. Wenn ich da keinen Motor im Lastenrad habe, dann brauche ich das ja gar nicht probieren. Da komme ich ja gar nicht hoch. Also das sind schon schöne Sachen, tolle Sachen. Und die Entwicklung ist da und die Branche ist da super gut. Das war die Branche schon immer gut im Entwickeln und im Machen. Und das ist einfach so ein bisschen das was man bei der Branche jetzt hoffen kann, dass sie nicht nur das Produkt sieht, nicht nur das tolle, faszinierende Produkt, sondern einfach sich als Gesamtes mal um ihr Thema kümmert. Und da geht die Branche sicher schlussendlich gestärkt aus dieser bestehenden Schwierigkeit hervor und wird dann auch noch mit Sicherheit in einigen Jahren eine bessere Alternative in der Mobilität sein, wie es jetzt ist. Weil eins hat sich ja auch sehr gut entwickelt im Fahrradbereich, die ganze Verbändelandschaft. Ihr habt ja meine ganzen Engagements oder ein paar meiner Engagements ja schon auch zitiert. Und die Verbände positionieren sich viel stärker gemeinschaftlich, die verschiedenen Verbände für Handel, für Industrie und für Dienstleistung in Berlin und sind dabei Ministerien und so weiter jetzt einfach viel mehr drin und werden viel mehr gehört in den Gremien, sodass mittel- und langfristig sicher auch die Randbedingungen fürs Fahrrad deutlich besser werden. Das sind halt alles keine Sekundenentscheide, sondern es braucht halt alles seine Zeit. Also da hat sich schon viel getan in der technischen Entwicklung. Wie gesagt, die Diversifizierung und die besseren Transportmöglichkeiten. Und jetzt schaffen wir dann auch noch die Wege dafür und dann wird es sicher besser werden.
Ja, gerade beim Thema Lastentransport, ne, ist das natürlich ein Punkt, dass man dann über das Gerät hinaus natürlich sprechen muss und es da um Infrastruktur geht. Und in den letzten Gesprächen, die wir mit dir geführt haben, zumindest in den letzten 2 Jahren, hast du das auch immer angemahnt. Die Fahrradbranche, die soll ihre Lobbyarbeit mal bitte ordentlich zusammenbekommen. Das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat das funktioniert, ja? Ist das also eine positive Entwicklung der letzten Zeit?
Genau, das ist eine positive Entwicklung. Alle Verbände haben ihre Mitarbeitenden Anzahl in der Hauptstadt deutlich gesteigert. Ich meine, da muss es passieren. Fast alle Verbände sind auch lokal aktiver geworden. Das ist also wirklich auf einem guten Weg. Ich meine, wir sind eigentlich noch lange nicht auf einem Niveau, wie das die Chemiebranche ist oder die Bierbraubranche oder die Autobranche, die seit zig Jahren das ja in Perfektion kultiviert haben, diese Lobbyarbeit in allen Ebenen. Aber wir sind auf einem guten Weg und es ist jetzt wirklich schon deutlich spürbar in Berlin, dass da mehr wahrgenommen wird. Das ist im November eine größere Aktion, fast immer eine ganze Woche, wo dann Branche und Politik und Branche und Akteure und hin und her miteinander kommunizieren. Und denke ich, da wird sich ein Schrittchen nach dem anderen bewegen. Und was auch die Mitgliederzahl der Verbände angeht, sind alle Verbände eigentlich im Wachstum. Das heißt, meine Appelle der vergangenen Jahre waren ja, dass sich die Hersteller und auch die Händler organisieren müssen, weil nur wenn organisiert ist, kommen ja Mitgliedsbeiträge zusammen und nur mit Mitgliedsbeiträgen kann man ja schlussendlich auch dann Lobbyarbeit betreiben. Das ist also wirklich auf einem guten Weg. Also es ist wirklich, da geht's echt aufwärts und auch größere Player, die sich vor 3, 4, 5 Jahren noch geziert haben, haben sich jetzt Verbänden angeschlossen, damit es dann einfach dann aufwärts geht.
Das klingt auch gut. Es klingt auch so, als ob da viele Leute Antritt hören.
Möchte möglich sein, also kann schon gut sein. Wäre ja gut, wenn man über den Tellerrand rausblickt und da ist ein Antritt mit Sicherheit auch mal eine gute Möglichkeit, in verschiedene Welten einzutauchen.
Das hat jetzt explizit Christian Bolland gesagt, aber nein. Wir haben auch in diesem Jahr gesprochen mit Dirk Zedler, Gründer und Vorsitzender der Zedler-Gruppe, Leiter des Instituts für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg, Vorsitzender des Bundesverbands der Fahrradsachverständigen und stellvertretender Vorsitzender beim Verband Zukunft und Fahrrad. Dirk, wir danken dir, dass du uns auch dieses Jahr so eine Wasserstandsmeldung hier gegeben hast. Und ja, schön, dass es zumindest an dieser einen Stelle oder an zwei Stellen dann doch positive Aussichten gibt. Möge es so weitergehen. Vielen Dank.